herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin, Sprecherin. Unter anderem mache ich Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit besonderen Menschen über alles, was das Leben schöner, freudvoller, intensiver und entspannter macht und auch bunter. Und das ist nämlich das Wort, was mir einfällt bei meinem heutigen Gast, bei Greta Silver. Sie ist Bloggerin, Buchautorin, Model im schönen Alter von 71 Jahren.
Ja.
Und passend dazu hat sie auch einen YouTube-Kanal mit dem Titel Zu jung fürs Alter.
Ja.
Und ihr Motto ist, Lebensfreude ist ganz leicht erlernbar. Viel Spaß beim Hören.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist so toll. Klasse. Ein breites Spektrum hast du ja aufgezeigt hier. Klasse. Sehr, sehr schön. Freue mich drauf.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Und ich sehe dich hier sitzen. Du bist Ü70.
Richtig.
Strahlenschön. 71. In einem tollen, farbenfrohen, roten Pulli. Deshalb, ne? Bunter das Leben.
Ja, genau.
Und du hast jetzt so mit all deinen Aktivitäten in den vergangenen Jahren nochmal richtig Vollgas gegeben.
Oh ja, ich starte sozusagen nochmal durch. Alter ist ein Start-up-Unternehmen, ne? Also das ist ja auch kein bewusst, ne? Dass so von 60 bis 90 eigentlich genauso lang ist wie von 30 bis 60. Ne? Also nichts damit irgendwie absitzen oder so und mal gucken, was kommt, sondern in die Hand nehmen und los geht's. Und das habe ich irgendwie begriffen. Und dann, ich glaube, wenn man die ersten Schritte macht, dann fällt das andere so vom Himmel, habe ich das Gefühl. Dann öffnen sich plötzlich Türen, die man vorher gar nicht gesehen hat.
Einfach mal anfangen. Ne?
Ich denke, so das ist so ein bisschen vergleichbar mit so einem Fußballspieler. Der sieht eigentlich auch nicht, wo sich irgendwie was auftun wird. Der rennt los und dann sieht er irgendwie, ne, so da kann ich durch, da kann ich durch.
Lücke, und so. Da passe ich jetzt durch.
Und ja, und das ist, glaube ich, auch so eine schöne Metapher. Für mich jedenfalls. Wann geht der siegreich vom Platz? Wann macht der wow? So, ne? Ich mache hier jetzt gerade eine Handbewegung, merke ich, aber das weiß man gar nicht, was das sein
kann. Dreht bald eine Faust.
Ja, genau. Und das ist nicht, wenn die Gegner respektvoll zur Seite springen oder der Torwart sagt, hier bitte, hier ist das Tor und dann ballert er da so ins leere Tor. Nee, sondern das ist, wenn man eben Hindernisse umwunden hat und was weiß ich, darüber hinweg oder an der Seite vorbei. Und ich glaube, so ist das im Leben auch. Also
wenn man
nicht
sich
dann irgendwie die Hände in den Schoß legen und sagen, oh nee, so viele Hindernisse und ich weiß gar nicht, wie ich da durchkommen soll oder so, sondern tatsächlich anfangen, loslegen. Mhm. Und die Hindernisse gehören irgendwie dazu und daran wachsen wir. Und dann gehen wir hinterher siegreich vom Platz und das bietet uns das Alter.
Du hast das eben gesagt mit diesen 30 Jahren, ne?
Von ja,
30
genau,
bis 60
richtig.
Und 60 bis 90. So, jetzt, ich bin jetzt mal ketzerisch und sage,
ja,
gerne. Dann kommt ja bei vielen das Gefühl irgendwann, ja gut, 60 bis 90, da bin ich aber ganz schnell mal in der Rollator-Fraktion und kann nicht mehr so richtig.
Ein
nicht
tolles
mehr so
Stichwort, ein
viel
tolles
Energie.
Stichwort.
Macht dir das Gedanken, dass da, dass irgendwann natürlich auch, sagen wir mal, Kräfte nachlassen oder du Unterstützung brauchst und nicht mehr alles selber
machen? Da sind gleich zwei so tolle Fragen. Oh, wunderbar, das geht schon klasse los hier. Du fängst mich ein, wenn ich zu sehr davon galoppiere.
Ja,
ne?
Mach ich.
Jetzt beginnt die Rollator-Fraktion, darf ich dieses Stichwort aufgreifen?
Mhm,
und also da möchte ich gerne mal deutlich machen, dass wir uns unserer Lebensleistung bewusst sind. Also ich bin mit jungen Musikstudenten ehrenamtlich unterwegs und versuche denen klarzumachen, was erwartet euch eigentlich, wenn ihr ins Altersheim geht und da Musik macht, ne? Konzerte. Das war so der Anlass. Und dann stelle ich fest, dass diesen jungen Menschen gar nicht bewusst ist, was Alter eigentlich ist. Also ich sag da sitzen gar keine alten Menschen, da sitzt das ganze Leben. Stellt euch das vor wie beim Baum, wenn du den durchschneidest, ne, dann siehst du, da ist das ganze Leben. Und das ist unabhängig davon, ob da schon ein Ast abgebrochen ist oder ob da eine Hand zittert oder so etwas oder die Hüfte nicht mehr richtig mitmacht. Mhm. Da sitzt das ganze Leben. Und richtig schlimm wird es, wenn ich denen dann sage, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Ihr könnt super toll mit dem Handy umgehen, ohne Frage. Aber erfunden habt ihr das nicht. Ihr erfindet andere tolle Sachen, das kommt noch. Aber das ist da gepackt. Außerdem ist das die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Mhm. Und übrigens, das ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das ist einfach nicht im Bewusstsein drin, dieser jungen Leute. Und die sind trotzdem ganz empathisch und liebevoll zu den Alten. Das hat damit nichts zu tun, sondern wir haben den Blick dafür verloren. Aber in allen Generationen und auch in der Rollator Ich-Generation. Mhm. Dann klappen wir zusammen und denken, oh Gott, jetzt bin ich alt geworden. Jetzt brauche ich einen Rollator. Ganz schlimm ist es ja, wenn ich einen Treppenlift brauche, der scheint direkt im Sarg zu landen in den Köpfen der Menschen. Genau, deine Lache hat das also auch gerade nochmal so bestätigt. Mhm. Dabei ist das ist ein Transportmittel wie ein Ferrari. Der fährt von A nach B und der Treppenlift fährt von oben nach unten und Ende. Das heißt, wir müssen uns dieser Lebensleistung selber auch bewusst sein.
Es ist das, was wir über die Sachen denken.
Ja, das bremst uns aus.
Man ist quasi aus dem Leben gefallen.
Ich bleibe aber dieselbe Person. Und da mache ich gerne unglaublich Mut, sich dessen mal bewusst zu sein. Ich ändere mich nicht dadurch, dass ich jetzt ich verniedliche das immer so, Helferlein brauche. Ich habe Zeit meines Lebens mir Helfer gegönnt. Eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, was weiß ich. Ne? Und wenn die mir helfen, besser durch den Tag zu kommen, ja, dann nutze ich das. Und da in unseren Köpfen, auch von uns Alten, Klarheit zu schaffen. Ne? Also ich kenne oder komme noch aus einem Alter, da war die Brille als Helferlein Brillenschlange. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Wort noch jeder so kennt. Aber
Brille ist cool heute. Also es gibt
heute ist das cool. Ich trage die als gestalterisches Element. Da ist Fensterglas drin. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, man sieht mich jetzt gerade nicht. Aber ich weiß nicht, ob das mal irgendwann so beim Hörgerät sein wird. Weißt du, dass man das in Knallfarben oder was weiß ich vielleicht trägt und sagt, hey, das ist cool. Es ist nur in unseren Köpfen. Und ich meine, unsere Gedanken bestimmen sowieso unser ganzes Leben. Aber da war das also gerade schon mal ein tolles Stichwort. Aber das war, die Endlichkeit. Wie gehe ich damit um? Ne? Du hattest gesagt, so, wie belastet dich das oder so? Diese Frage wurde mir mal auf einer Lesereise gestellt. Da fiel mir Gott sei Dank dieses Beispiel ein, als Christo den Reichstag verhüllte. Das war ein Kunstprojekt, welches nur 3 Wochen bestand. Und meine Freundin wollte da unbedingt hin nach Berlin. Und ich dachte, ach Mensch, was soll denn das? Und dann saß ich davor und dachte, boah, das hat es vorher noch nie gegeben in diesen Millionen Jahren. Und es wird es danach nie mehr geben. Und ich habe die Chance, das zu sehen. Und da wurde mir irgendwie klar, so ist das eigentlich auch mit einem Lebenstag. Erst die Vergänglichkeit macht den kostbar. Wenn ich so unendlich Tage hätte, was würde dann ein Tag bedeuten? Gar nichts. Und erst dadurch, dass er endlich ist, wird er kostbar. Ich bin eigentlich absolut verpflichtet, den zu genießen. Ne? Also ich möchte nicht später dastehen und denken, hättest du doch oder so etwas, sondern ich will das jetzt genießen und machen. Also da hat die Endlichkeit so eine Schönheit bekommen. Dann ist es natürlich auch noch eine Frage, wie mutig bin ich, mich mal mit dem Thema zu befassen? Ich glaube, in unserer Kultur ist das ein meist verdrängtes Thema, dass wir endlich sind. Über den Tod mal nachzudenken, ist ganz fürchterlich. Und ich wurde da zu recht früh gezwungen, sozusagen. Als ich 19 war, verstarb mein Vater und der war so mein Held gewesen. Innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt. Also nie vorher für möglich gehalten. Und was dann so in mir ablief, also wirklich erstmal unter Beton verschütten. Ne? Mhm. Keiner durfte mehr mit mir über meinen Vater reden oder über das Thema. Also ich konnte das gar nicht, weil das so schmerzhaft war. Und dann irgendwie es doch mal zuzulassen. Bei mir Jahre später. Das kann man sicherlich auch etwas früher vielleicht machen, aber bei mir ging das wohl offensichtlich nicht, oder? Und dann zu sehen, was bedeutet das denn? Und
dass der Tod dazu gehört.
Was ist da drin? Und habe ich vielleicht auch eine Version, dass ich sage, das Leben geht danach weiter oder so. Für mich ist das so. Also, aber das interpretiert ja jeder anders für sich und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, wir werden freier, wenn wir das Thema mal an uns ranlassen und nicht nur verdrängen.
Wir haben da auch eine Gemeinsamkeit. Ich habe meinen Vater auch sehr früh verloren, als ich 15 war, aber nach langer, schwerer Krankheit. Und dann haben viele gesagt, na ja, du konntest dich ja drauf einstellen.
Ja.
Und ich fand das...
Kann man das?
Zumindest in dem Alter, auch selbst mit, in Anführungszeichen, Vorbereitungszeit, fand ich das vollkommen inakzeptabel.
Natürlich.
Dass er mir da wegstirbt.
Ja, genau. Man macht da ja auch schlimme Phasen durch. Ne? Man wird ja auch sauer. Ich war jedenfalls sauer auf meinen Vater, dass der mich so hat sitzen lassen. Und dann habe ich mich wieder geschämt, dass ich sauer war, weil ich doch wusste, er kann da ja gar nichts für. Und also dieser komische Gefühlskreislauf, der da ist. Und da zu wissen, ja, es gehört alles dazu und es darf auch sein.
Es darf auch sein.
Und die Trauer gehört auch zu unserem Leben dazu. Jetzt haben wir gleich schon so eine Schwere hier in unserem Gespräch, aber letztendlich ist es etwas, was Leichtigkeit vermittelt, wenn man sich diesem Thema stellt.
Ja, also. Und ich finde es zugleich übertrieben, dieses lebe jeden Tag, als wäre er dein letzter. Das finde ich, macht auch wieder so einen Druck. Ich finde, ich darf auch mal schluffig durch ein paar Tage so rumdaddeln und auch mal nicht so gut drauf sein, wenn alles in allem meine Lebensstimmung stimmt.
Sozusagen. Richtig, genau. Ich finde auch, dass dieser Satz Druck macht. Und ich habe den auf den Kopf gestellt und habe gesagt, lebe jeden Tag, als wäre er dein erster. Nämlich ohne vorgefertigte dumme Bilder im Kopf und Einschränkungen oder was weiß ich, sondern lebe, als wäre er dein erster. Einfach, hurra, hier bin ich. Komm, Tag. Mhm. Lass uns ein Spiel machen. Ne? So.
Das ist auch ein tolles Stichwort. Ich habe nämlich noch eins. Wahrscheinlich kannst du dich da gar nicht mehr so gut dran erinnern wie ich jetzt, weil ich es gehört habe. Natürlich, als ich in deine verschiedenen YouTube-Filme reingeschaut habe, da habe ich nämlich deinen ersten gefunden. Warte mal, und da sagst du sowas total Schönes. Ich wache morgens mit einem so leichten Herzen auf, freue mich auf den Tag. Ich bin neugierig, was passiert, als wäre es mein Kindergeburtstag.
Ja,
und
ja.
Ich finde halt, und das hast du gesagt, als du mit 66 deinen YouTube-Kanal eröffnet hast. Und ich finde, dass das ganz klar was ist, was wir uns alle unabhängig vom Alter sagen können. Dieses, ich heiße den Tag willkommen. Also auch mit dem ganzen Quatsch, der uns vielleicht passiert, wenn wir einen stressigen Job haben und so weiter. Genau. Aber den Tag zu umarmen, statt sich gegen den Tag zu wehren.
Ja, das ist viel zu viel Kraftvergeudung. Wenn ich darauf kommen darf, ist ja auch letztendlich, daraus ist mein zweites Buch geboren. Dieses, wann ist man denn jung? Wann hat man denn dieses Kribbeln im Bauch? Mhm. Wann hat man dieses Hurra, was kostet die Welt? Und das, was wir mit Jungsein verbinden, diese Neugier auf das Leben, diese Leichtigkeit, dieses Kribbeln im Bauch, wie du es gerade nanntest. Wenn ich zurückgucke, dann finde ich das nicht bei 20-Jährigen oder auch war es auch nicht bei mir bei 20-Jährigen, wo man unsicher war, klappt das mit dem Partner oder was hat man generell für Lebensziele, ne? Was möchte man Karriere machen oder welchen Beruf finde ich? Also ich fand 20 da schon ein bisschen so hin und her an Unsicherheiten. Ne? Genau. Und bei den 30-Jährigen, also bei mir mit Anfang 30, mit 31 bekam ich mein erstes Baby und das hieß auch, also bei aller unglaublichen Freude ja bei mir. Das hieß aber auch durchwachte Nächte, Kind, krank und so etwas. Und ich sehe es ja jetzt auch bei meinen Kindern, die sind ja alle jetzt in dieser Klasse unterwegs und was die so auf den Schultern haben. Und ich weiß nicht, wie leicht für sich die 30-Jährigen so in den Tag starten morgens oder welche Projekte haben die im Kopf und wird das gelingen und ist die Firma stabil und ne, oder Mensch, ist der Kollege doch karrieremäßig an mir vorbeigezogen vielleicht oder so. Ne? Also da ist schon, glaube ich, noch eine Menge, was eventuell auch manchmal zu schlaflosen Nächten führt. Und die 40-Jährigen, also da war das jedenfalls bei mir jetzt auch nicht so das Hurra-Alter. Da war schon so ein bisschen so Routine und da könnte jetzt noch mal ein bisschen frischer Wind kommen. Ne? So ein bisschen so dieses Alter. Und wenn ich jetzt schaue, was jetzt alles in diesem Alter möglich ist. Also früher habe ich das Wort Alter versucht zu vermeiden in meinen YouTube-Filmen und heute weiß ich, das ist ein Adelstitel, das ist ein Prädikat, also weil da so viel drin steckt, weil da so viel machbar ist. Und denn wir leben ja hier leider in einer Gesellschaft, wo man Fehler machen kann. Ich finde immer, Fehler müssen, das Wort muss eigentlich uns auf Diskriminierung verklagen, weil das so einen schlechten Ruf hat.
Und, ich ne, weiß also, schon, wenn ich dir ins Wort fallen darf, dass du dabei bist, dieses Wort zu rehabilitieren.
Ja.
Du hast in deinem Buch auch sowas wie, ich liebe den Satz, das mit den Fehlern, warte mal, das habe ich mir nämlich auch extra aufgeschrieben, weil ich dich da unbedingt drauf ansprechen wollte.
Ja. Genau.
Du sagst da in deinem Buch, alt genug, um mich jung zu fühlen, schreibst du, ich mag den Satz, ich habe im Leben so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich beschloss, weiter welche zu machen. Ja. Entweder wir haben Erfolg oder wir gewinnen Erfahrung.
Ja, genau, richtig, genau. Also wir kommen noch gar nicht drum rum und da immer gleich so einzuknicken. Und mir hatte das immer ja ein Polarforscher so deutlich gemacht, weil ich ihn fragte, was war Ihre tollste Erkenntnis, die Sie so mit ins richtige Leben genommen haben? Und dann sagte er, das kann ich Ihnen sehr schnell beantworten. Das war die Tatsache, dass wenn man dort etwas ausprobiert und stellt fest, das ist nicht richtig, dann ist das eine Erkenntnis. Und hier ist das gleich ein Fehler. Mhm. Und ich glaube, in jungen Jahren hat man sehr viel mehr Sorge, eine falsche Entscheidung zu fällen oder so etwas. Oder etwas auszuprobieren, ich sag mal beruflich, wo man im halben Jahr sagt, nee, das war doch nichts. Das ist bei uns so ein bisschen Versagen. Das hast du dann nicht hingekriegt. Mhm. Und wenn man das im Alter aber macht und dann feststellt, nee, das war nichts, das ist längst nicht mehr so. Das ist, dann muss er sich wenigstens mit 100 nicht sagen, hätte ich es doch mal ausprobiert. Ne? So, das kriegt eine ganz andere Gewichtung. Es ist einem auch völlig egal, was die Nachbarn denken. Da wird man auch so frei. Und man macht sich auch nicht mehr für Quatschkram verrückt, weil man weiß, das gehört zum Leben dazu. Also man kriegt eine Gelassenheit geschenkt. Also danach hat man früher also wirklich Schlange gestanden, um das da ranzukommen. Ne?
Apropos,
also,
egal was der Nachbar denkt, ein Lieblingssatz von mir, von Greta Silva, ist auch, es gibt kein Dresscode für Senioren.
Ja, nee, also ich laufe ja sehr farbenfroh, das hast du ja schon gesagt. Ich sitze hier im Moment zwar mit, wie heißen die, Slim Jeans oder so, diese engen Dinger, aber ich gehe hier auch durchaus mit einem kurzen Rock. Und da wurde ich auch mal gefragt, ne? Ja, haben Sie nicht Sorge, was die Nachbarn denken? Und abgesehen, dass ich in dieser ganz zauberhaften nachbarschaftlichen Umgebung wohne auch. Aber ich meine, was sollen die denn denken? Die können doch höchstens denken, Mensch, Greta hat jetzt was Cooles vor. Also ein anderes male ich mir gar nicht aus. Selbst wenn sie denken würden, na ja, übertreibt sie jetzt nicht ein bisschen, ist der Rock nicht ein bisschen zu kurz. Was hat das denn mit dir zu tun? Die haben doch das Recht, das zu denken. Ist doch nicht schlimm. Ich denke ja auch manchmal, dieses oder jenes oder wie oder was. Ich will das dann gar nicht werten. Aber ich meine, was ist denn daran so tragisch, dass ich deswegen mein Verhalten verändere. Also ich gestehe eigentlich kaum jemandem das Recht zu, mich da zu verändern. Also ich weiß, dass früher Handwerker es geschafft haben, durch Nicht-Erscheinen zum Beispiel, da gab es ja auch noch keine Handys, aus der Zeit komme ich ja tatsächlich, man konnte nicht mal eben den anrufen, wo bleiben Sie denn oder irgendwie sowas, sondern man rief in der Zentrale an, die sagt, nö, das weiß ich auch nicht, wo der ist. Da war ich den ganzen Tag wütend. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, hey, der, den ich gerade so mies finde, der hat die Macht, meinen Tag zu verderben. Die Macht kann er nur haben, wenn ich sie ihm gebe. Mhm. Also musste ich das mal zurück. Okay, das ist passiert. Ich finde ihn auch ganz schrecklich. Aber der wird nicht mein Verhalten verändern. Und so ist es auch in der Konsequenz, wenn man jetzt oft enttäuscht wurde, Vertrauen wurde missbraucht. Oder so kenne ich das auch, dass ich Gedanken hatte, wo ich dachte, Mensch, Greta, willst du es nicht endlich mal lernen? Wie oft willst du dich hier noch für blöd verkaufen lassen? Oder, ne? Oder man wurde ja verletzt oder so. Und dann dachte ich, was hat das mit mir zu tun? Nix. Die entscheiden nicht mein Wertesystem. Ich werde dem anderen genauso mit offenen Armen begegnen und nicht vorsichtig erstmal gucken, wie der ist. Denn ich weiß, wenn man mir so begegnen würde, mal gucken, wie die Greta so ist oder so, da wäre ich auch nicht so offen. Und ich will die ganze Bandbreite leben. Ich will das alles, alle Emotionen und die ganze Fülle des Lebens haben. Und dann riskiere ich eben auch, dass ich da an falsche Menschen gerate. Aber ohne jetzt eine Schutzmauer zu bauen, denn die sind Gefängnismauern, habe ich so für mich gemerkt, habe ich einen anderen Umgang damit gelernt, dass ich das bei den Leuten stehen lasse und sage, ja, der hat die Meinung, der ist so komisch drauf, aber mit mir hat das nichts zu tun. Mhm. Also angefangen mit diesen Überlegungen habe ich, als mir klar wurde, wenn man jetzt, darf ich das als Beispiel so neben Bill Gates beschimpfen würde und sagen, du bist ein Loser, du hast noch nie was auf die Kette gekriegt und sowas alles, dann wird der doch höchstens sagen, Mensch, ist Ihnen nicht gut, solchen Arzt rufen. Der wird das doch nicht annehmen. Und wieso kommen wir auf diese Idee, das anzunehmen? Das mache ich nicht mehr. Und da ich auch mal, was weiß ich, vielleicht ein halbes Jahr, wenn überhaupt, mal Judo-Kurs gemacht habe mit kräftigen Kerlen zusammen, die man ja dann auch irgendwie so über die Matte schmeißen soll oder so, habe ich gelernt, man muss die Kraft des Gegners ausnutzen, um den vor die Wand laufen zu lassen, sozusagen. Ne? Also man muss zur rechten Zeit aus dem Weg gehen und dann so vielleicht noch seinen Schwung unterstützen und sagen, so, da kannst du jetzt stehen bleiben. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Also es gibt so viele schöne Tricks und kleine Hebel, die man einfach nur mal durchdacht haben muss. Also sprich, die die Blickrichtung der Gedanken verändern, nenne ich das immer so gerne. Ne? Also ich bin ja kein Freund von diesen großen Veränderungen, was da musst du kündigen, da musst du dich scheiden lassen, da musst du was weiß ich machen oder so, sondern diese kleinen Sachen, die wir haben. Und wenn wir die einmal durchdacht haben, dann ist das einfach ganz logisch. Und dann muss man das auch nicht mehr.
Es gibt da so viele Stellschrauben.
Ja,
also zum Beispiel, wenn dich jemand wütend macht oder eifersüchtig macht, die Gefühle sind ja bei dir.
Richtig, genau.
Das heißt, und da können wir handeln. Du gehst mit deiner Wut spazieren, aber du fühlst sie, aber der andere fühlt sie nicht.
Ja.
Und da hast du ja auch eins von deinen Themen, diese Freiheit, die du erlangst, dadurch, dass du sagst, es muss mich nicht jemand anders glücklich machen.
Nee,
ich bin selber dafür verantwortlich.
Meine Güte, das war aber eine umgekehrt, schwierige Entscheidung.
Ja, ja, und die anderen sind auch dafür selber verantwortlich.
Genau.
Und ich sage auch oft so, und das, was mir jemand zu geben hat, ist halt mein Bonus-Packet.
Ja, das ist ein Geschenk.
Und interessanterweise spüre ich, wenn ich das nicht erwarte, bekomme ich es eigentlich in mehr Fülle.
Ja, natürlich.
Als wenn ich immer denke, so, der müsste jetzt aber mal mir seine Liebe auf die und die Weise zeigen und mich umgarnen, umflattern, alles.
Ja,
genau. Und indem ich es nicht erwarte, bekomme ich es ganz viel.
Ja. Also das war, also für mich war das bitter. Ich war damals eigentlich glücklich verheiratet.
Mhm.
Ich war 30, hatte noch keine Kinder, deswegen kann ich das ganz gut festmachen. Und da wir auch ja 3 Jahre auf Kinder warten mussten, war eben mein Denken, was brauche ich eigentlich für mein Glück? Ne? Das war so der Auslöser. Mhm. Ne? Kann ich das wirklich alles auf die Kinderschulter packen? So, das brauche ich für mein Glück und so. Und dann stellte ich eigentlich fest, dass ich so Geheimverträge abgeschlossen hatte mit Menschen, hinter deren Rücken, die da gar nichts von ahnten. Ich habe nämlich die für mein Glück zuständig gemacht, sozusagen habe ihnen die Verantwortung übertragen. So ein bisschen nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich.
Dann wäre mein Leben super.
Und die haben das nicht begriffen mit der Verantwortung. Die haben das nicht begriffen. Und dann dachte ich, also ich war so wirklich so ein bisschen erschüttert und dachte so, verflixte Axt, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss selber die Zuständigkeit übernehmen, denn es kommt keiner morgens vorbei und sagt, Greta, was soll ich dir in den Kalender eintragen, was brauchst du, was möchtest du heute Abend machen oder was möchtest du die Woche machen, was möchtest du im Monat machen, was möchtest du im Jahr machen, kam keiner. Das ging also nach ein paar Wochen oder wie lange ich da brauchte, ich weiß das leider nicht mehr genau, habe ich das hingekriegt. Aber weißt du, was das Schlimmste war? Hm. Ich konnte keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben, wenn ich unglücklich war. Das war also so bitter für mich. Das war, dann saß ich wirklich da, wirklich so ein bisschen wie Trotzkopf und hab, der hat das doch jetzt gemacht. Und deswegen bin ich doch sauer. Also ich kriegte das nicht schnell getrennt. Also das dauerte eine Zeit. Und dann begriff ich auch noch, dass die anderen mit mir genau solche Geheimverträge hatten. Ne? Und ich sollte für deren Glück zuständig sein. Also da gibt es viele schöne Beispiele zu erzählen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu kleinteilig jetzt. Aber
Beispiele sind immer schön, wenn du eins hast, nur raus damit.
Ja, also mein Mann kommt mit Kopfschmerzen nach Hause und ich frage ihn, Mensch, hast du denn heute genug getrunken? Und er sagt, oh Mensch, bin ich gar nicht zu bekommen, wenn du wüsstest, was bei mir im Büro los war und so. Und ich meine, ich stelle mal die Frage hier, ich glaube, die Hörer wissen das auch schon, wer ist wohl in die Küche gegangen, hat das Wasser geholt?
Doch nicht etwa du?
Bingo, du hast es sofort erkannt. Und ich rannte wirklich noch mit dem Wasserglas hinterher. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, Schatz, du bist schon richtig volljährig, du kannst jetzt mal die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und dein Wasser selber übernehmen.
Unbedingt.
Das kannst du doch nicht machen, war da die Antwort.
Ehrlich?
Ja. Und ich glaube, man ertappt sich selber auch dabei. Ich meine, das ist ja in Liebe entstanden. Da war ja nichts Böses irgendwo in der Luft oder so. Aber dann die Verantwortung zurückzugeben und zu sagen, Mensch, du schaffst das alleine, weil die Kommunikationssprache zwischen diesen Geheimagenten ist, dem anderen ein schlechtes Gewissen machen zu wollen.
Ja,
du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Oder auch die Kollegen, ja, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann wird das wohl mit dem Projekt nichts oder was weiß ich. Also das ist für eine Beziehung unwürdig. Das ist Sand im Getriebe, das darf nicht sein. Sondern wenn jeder begreift, und mir fällt da noch so ein anderes schlimmes Beispiel für einen, darf ich das auch noch erzählen?
Natürlich.
Also, wenn ich sonntags gesagt habe, wollen wir nicht eine Fahrradtour machen?
Mhm.
Und er dann sagt, oh, nee, gleich gibt's Formel 1. dann habe ich mich dazugesetzt und habe noch rumgemault und habe gesagt, oh, das würde dir auch gut tun, du hast die ganze Woche im Büro gesessen. Also nach dem Motto, wenn du schon fernsiehst, dann mit einem schlechten Gewissen. Ich war ja genauso bescheuert drauf.
Toll, Greta. Ja.
Und statt selber eine Fahrradtour zu machen und dann vielleicht zur Siegerehrung wiederzukommen, weißt du, das ist so für mich sowieso der interessantere Teil vom Formel 1, habe ich das denn so gemacht. Und das ist bescheuert.
Das ist bescheuert, ja. Ne? Ich habe sowas neulich gemacht. Ich lebe ja in München und ja. drumherum haben wir tolle Berge.
Ja.
Und ich habe zu meinem Lebensgefährten gesagt, da sind wir morgens beide ganz früh aufgewacht, sonntags vor 7. Und da habe ich gesagt, weißt du, was jetzt das Allertollste wäre? Wir würden uns jetzt ins Auto setzen, nach Tegernsee fahren, zum Tegernsee. Es gibt auch Tegernsee-Ort, deshalb sage ich nach Tegernsee. Ha? Und von da kannst du eine super schöne, relativ kurze, zwar sehr recht steil, aber so eine Wanderung, sagen wir mal, von einer guten ein Viertelstunde, anderthalb, zu seiner Hütte machen. Und du hast einen Monsterblick und so hinten blaue Berge und so. Und das war so, wir wussten, jetzt bald schlägt das Wetter um. Es war so ungefähr der letzte Sonntag, wo man das machen konnte.
Ich verstehe,
und er so, nö, kein Bock. Und dann habe ich da auch noch so rumgelungert eine Weile und dachte so, na gut, aber alleine ist ja vielleicht auch doof und so. Und irgendwann dachte ich so, nee, das werde ich mir jetzt nicht verzeihen, wenn ich diesen letzten Sonntag nicht ausnutze. Und dann bin ich rausgefahren und da hoch. Und
du fühlst dich königlich doch.
Total.
Wenn man das dann alleine macht, wenn man da die Kurve kriegt, ist das großartig.
Und 3 Tage hatte ich Muskelkater und mich immer daran erinnert, wie schön der Tag war.
Klasse, ja, genau. Also ich habe früher meinen Mann mit in die Oper geschleppt und dann kämpfte mit dem Einschlafen und dann fing ich an, schlechtes Gewissen zu haben, dass ich ihn mitgeschnackt habe, weil man doch merkte, es war nicht das Ideale. Was soll denn das in Beziehung? Das hat doch da nichts zu suchen.
Nee.
Aber das musste ich erst mal begreifen. Aber wenn man das, denke ich, einmal durchdacht hat, dann ist man doch schon raus aus dieser Schleife. Jedenfalls ist es das, was ich so gespiegelt bekomme vom Kanal hier oder von den Büchern oder was weiß ich, Instagram oder wo man mich findet, dass die sagen, du, ich habe nur durch das Zuhören oder das durch einmal durchdenken, hat sich bei mir schon was geklärt. Mein Leben sieht jetzt leichter aus. Ist das nicht toll?
Wunderbar.
Ich meine, dass ich das darf mit 71, ist doch der Wahnsinn.
Großartig.
Ja.
Und das, was du auch so beschreibst, du sagst, du empfindest jetzt so eine Leichtigkeit.
Ja.
Und du hast es eben angesprochen, auch die Generation deiner Kinder, die jetzt mitten, ich sag mal, im Wahnsinn stecken mit Job und,
sehr gut
und Kinder großziehen und so weiter. Bei mir ist immer noch so, auch dass ich denke, Mensch, hast du aus deiner Sicht eine Botschaft dafür, dass diese Leichtigkeit man auch, wenn man 28 ist oder 35 oder 42, sich schon viel mehr reinholen kann.
Ja.
Auch durch so ein Umswitchen in den Gedanken, dass man das alles nicht als immer so super hart betrachtet, sondern da vielleicht auch einen anderen Blick drauf haben kann, um genau diese Sachen mit mehr Leichtigkeit zu leben. Weil das wäre ja, finde ich, das,
wo
ich denke, so, hätte ich das,
wichtig.
Manchmal denke ich, hätte ich dies oder das oder jenes schon früher gewusst oder früher durchdacht, hätte ich vielleicht auch was anders gemacht. So.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, Analytik sagt mir das ja auch, ich habe ja auch ganz viele junge Zuschauer und Zuhörer und so. Da geht es einmal um den inneren Kritiker. Dem habe ich wirklich, also der sitzt bei mir sozusagen auf der rechten Schulter, dem habe ich mit Paketklebeband den Schnabel zuwunden, weil ich war so leid, ich habe mich selber so kritisiert.
Mhm.
Ich hatte Negativsätze, so nach dem Motto, stell dich nicht so dusselig an oder ist ja auch kein Wunder oder, ne, also so. Aber ich hatte gar keine Positivsätze für mich, hatte ich gar nicht.
Mhm.
Dieses, oh, das hast du aber toll hingekriegt oder sowas, gab es gar nicht. Also da mal zu gucken, diesem Kritiker mal wirklich zu sagen, hey, du kannst mal den Schnabel halten oder wie immer man sich dem vorstellt. Und der Perfektionismus. Ei, dabei. Also, da geht gerade ein Finger hoch.
Ja, da
geht gerade ein Finger hoch.
150%.
Also, wenn ich zurückblicke, finde ich mich so lächerlich, wie ich damals war. Also, ich war ja freiberuflich tätig und ich habe einem Auftraggeber eine bestimmt, sage ich jetzt aus dem Handgelenk mal, 6-mal Korrektur gelesene PowerPoint-Präsentation geschickt. Und als ich auf Senden gedrückt hatte, wusste ich, Mensch, du wolltest da doch noch 2 Sachen umgestellt haben in der Reihenfolge. Es hat mich eine schlaflose Nacht gekostet. Es hat gar keiner gemerkt. Also
dieser,
so, ja,
quasi
weil ich dann
an dieser eine Fehler.
Und das hättest du doch, und das ging jetzt so weit nach oben, das Ding und sowas alles. Also wo wir uns alles selber fertig machen. Und darf ich da mal so eine ganz allgemeine Überschrift drüber legen? Also ich glaube, was ich gerne vermitteln möchte, ist, versteh bitte, wie kostbar du selber bist, so wie du bist. Mit allen Fehlern, mit allem Unperfekten. Also ich, das ist jetzt ein banales Beispiel, ja, war noch nie so in Harmonie mit meinem Körper wie jetzt.
Toll.
Also, und der hat ja nun wirklich Tendenzen nach unten, sage ich mal. Erdanziehung wird stärker oder irgendwie sowas. Es kann natürlich mit mir nicht zusammenhängen, sondern mit der Erdanziehung, die sich verändert hat.
Das ist die Gravitation.
Genau, also, aber das ist kein Resignieren. Und das ist auch nicht Hauptsache gesund. Nein, das ist irgendwie eine andere Achtung vor sich selber. Und es so wie es ist, ist es stimmig. Das ist so ein liebevolles mit sich selbst im Reinen sein geworden. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich so überspringen kann. Ich kann ja immer nur so aus meinem Weg gucken. Ne? Mhm. Und klar, meine Kinder sagen, Mensch, Mami, die Bücher kennen wir ja, so sind wir groß geworden. Ne? Die haben schon viel davon so mitbekommen. Aber ich glaube, manches braucht auch seine Zeit. Auch zum Beispiel abnehmen. Was habe ich mich? Ich wog mal 16 Kilo mehr als heute. Da bin ich heute der Meinung, ich habe in Zeiten versucht abzunehmen, wo das einfach nicht ging. Ich war so ein Stressesser, bin das auch sicherlich auch heute noch. Also da abnehmen zu wollen,
das ist, hätte dich da überfordert,
ja, meinst du? Ja, völlig überfordert. Das heißt, auch mal zu sagen, geht gerade nicht. Dieses Optimieren wollen oder so.
Ja,
oder ist auch so ein zauberhafter Teil offensichtlich in meinem Buch. Ich kann ja immer gar nicht so rausfinden, was da nun so sensationell sein soll, aber als ich fürs Hörbuch was aufgenommen hatte, da war so eine zauberhafte Lektorin, die mich auf einen Teil hinwies. Da geht es um die Charakterstärken. Und dass wir so viel schon längst leben, habe ich da aufgeblättert, was alles dazugehört oder so, dass es gar keine Rolle spielt, wenn wir die anderen jetzt vielleicht nicht so haben. Also da ist auch ein Thema dabei, Liebe, Leben ohne Partner. Also wo überall können wir liebevoll sein, können wir Liebe empfinden, bekommen, geben und wo ist Austausch da? Oder also da ist so viel drin, es ist auch ein langer, großer Teil im Buch, ja. Also sich einfach da mal mit zu befassen und dann, sag ich mal, ist Ruhe im Karton. Dann muss man nicht mehr schauen, oh, wo kann ich dies optimieren oder jenes oder das fehlt mir oder so. Also ich kenne das auch noch aus Firmen, strategischen Sachen, wo es heißt, ja, aber der und der ist nicht teamfähig. Ja, und dann ist er ein Einzelkämpfer. Also ich finde, Führung bedeutet, die Person an den richtigen Platz zu setzen und nicht zu gucken, was fehlt hier noch, was fehlt da noch, sondern wie kann ich seine Stärken stärken eigentlich. Führungskraft heißt Coach sein. Ne, wo kann ich den unterstützen, wo kann ich den Mut machen? Also
so ungefähr den richtigen Platz für bestimmte Menschen finden.
Richtig,
wo sie
genau.
Im Grunde das, ja, was sie richtig gut können, genau, am besten auch platzieren können.
Ja, richtig. Also, aber ich denke, es gibt, glaube ich, vielleicht immer noch, ich bin da gar nicht so auf dem Laufenden, einmal im Jahr so ein Mitarbeitergespräch. Gibt es das noch? Ist das immer noch so? Mhm. Und ich finde, da muss auch mal der Mitarbeiter sagen, was ihm wichtig ist. Wir sind ja so unterschiedliche Typen. Der andere braucht mehr Zeit von seinem Chef oder der andere möchte eine Gehaltserhöhung und sagt, das reicht mir. Oder der Chef denkt eben auch so, wie er selber gestrickt ist. Also ich habe dem jetzt eine tolle Gehaltserhöhung gegeben. Was mault der denn immer noch rum? Und dann sagt er, ja, Sie interessieren sich überhaupt nicht für meine Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich arbeite hier für einen Papierkorb. Das muss man aber mal formulieren, auch als Arbeitnehmer. Ne? Also auch mal dem Chef sagen, so bin ich gestrickt. Das ist mir wichtig. Ich denke immer, wenn man sich mit solchen Sachen befasst, wie Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, oder jetzt auch, ich bin ja so fasziniert von New Work, dieser neuen Richtung, ne? Also Wertschöpfung durch Wertschätzung, dieses, also, denn da ist ja so viel Wirtschaftswachstum, so viel Potenzial drin
extrem
enthalten.
Extrem, also mit diesem ganzen Ängsten, die entstehen, wenn man so wahnsinnig unter Druck steht,
ja,
da ist man einfach nicht kreativ und schafft
genau,
nicht viel.
Genau, richtig. Das
und sobald dir jemand signalisiert, dass das, was du da jetzt auf die Beine gestellt hast, echt super, einfach ist mal sagen. Es ist doch ganz oft so, dass man auch in der Arbeit denkt, boah, das hat der Kollege jetzt aber gut hingekriegt. Jetzt nicht nur Chef zu Arbeitnehmer, sondern auch untereinander.
Ja.
Dass ich dann sage, boah, ich finde, wie du das getextet hast,
genau.
Das habe ich super gut verstanden. Echt toll. Und dann und jede Art von Kompliment eigentlich, dass man denkt, boah, die hat aber heute irgendwie ein tolles Kleid an.
Ja,
sag's
genau.
doch mal.
Und damit verbessert man sein eigenes Umfeld. Ich sage mal, Freude wie Konfetti auf Menschen schmeißen. Ob es die Kassiererin im Supermarkt ist oder sonst wo, der Busfahrer ein liebes Wort und schon hat man ein Lächeln um sich. Ich bin nicht gerne mit so Griesgram-Leuten unterwegs, also versuche ich, die aufzumischen. Man kann es aus Eigennutz machen, nicht weil man sagt, ich bin jetzt heute ein guter Mensch und verteile hier Freundlichkeit. Nein, man lebt doch selber viel beschwingter, wenn das Umfeld gute Laune hat.
Unbedingt.
Und dafür kann man sorgen.
Eben hast du, als ich das erwähnt habe, wie du in den Tag startest,
genau.
Noch von Kribbeln im Bauch und so gesprochen. Eins ist ja auch, und du hast es auch mit der Erdanziehungskraft eben gesagt, dass irgendwann geht's runter.
Ja.
Aber gut, du bist ja einfach so eine reife Schönheit. Insofern hast du ja gut reden.
Ja,
ne?
Boah, jetzt werden hier schon die Komplimente rumgeschmissen.
Ja, deshalb arbeitest du ja auch als Model. Das hat ja auch was mit gutem Aussehen zu tun. Und mir fallen jetzt mehrere Sachen dazu ein. Einmal noch, jetzt haben wir gerade über die Generation gesprochen, die so in diesem Alter 30 bis Ende 40 ist
genau.
und diese Mehrfachbelastung hat. Aber zu diesem Optischen, das ist ja auch noch sowas, wo man oft denkt, ja, und dann werde ich älter und dann bin ich nicht mehr so attraktiv, erotisch, das alles ist so auf dem absteigenden Ast irgendwie.
Wenn ich denke, ich bin jetzt unattraktiv, weil vielleicht graue Haare da sind oder Körperteile nicht mehr so knackig sind, wie sie vorher waren. Ich gehe da noch mal ein paar Schritte zurück. Wenn es gibt ja bei uns tatsächlich diesen Ausdruck Bad Hair Day, ne, schlecht.
Mhm.
Also wenn ich so aus dem Haus gehe und denke, oh Gott, hoffentlich sieht mich jetzt keiner, hoffentlich sieht mich Nachbarin, ich sehe ja so bescheuert aus, ja? Wie wird dann mein Umfeld reagieren, als wenn ich trotz der schlechten Haare auftrete, als wäre ich hier Madonna oder sowas ähnliches und da durch den Flur gehe? Das ist es, was den Unterschied macht. Und das ist es auch in den Wechseljahren oder wann immer man jetzt meint, so jetzt bin ich nicht mehr attraktiv fürs andere Geschlecht oder so. Ich muss es mir nehmen. Ich muss mich selber liebevoll annehmen. Also Aussehen, gutes Aussehen hat in meinen Augen auch was mit sich im reinen Sein zu tun. Es gibt doch Frauen, bestimmt auch Männer, also aber ich glaube, Frauen sind immer noch viel kritischer mit ihrem Körper. Ne? Deswegen nehme ich die jetzt gerade mehr als Beispiel. Die haben wirklich Übergewicht, aber die haben eine Ausstrahlung, die haben ein Lachen, die scharen die Menschen nur so um sich, die werden geliebt von ihrem Umfeld. Das kehrt und schert keinen, ob da Funde zu viel sind. Oder wenn man auch mal guckt, wie nimmt man denn seine Freundin wahr, wenn die jetzt ankommt und sagt, oh, hast du schon gesehen, oh, hier, guck mich bloß nicht an oder was weiß ich und die Haare sitzen nicht oder hier ist ein Pickel oder da, das nehmen wir doch gar nicht wahr. Wir beschnacken mit der die neuesten Sachen und sind lachen uns scheckig über irgendwas oder so. Das ist Freundschaft. Also man ist es immer nur selber oder oft nur selber. Und da wünsche ich wirklich, dass man da liebevoller mit sich umgeht. Ich meine, Leben ist so eine Kostbarkeit und jeder ist so speziell und besonders. Und also das würde ich so unglaublich gerne mal in die Welt pusten, dass da, dass man sich selber mehr annimmt. Und ich glaube, es ist auch so, wenn man mit sich selbst nicht klarkommt, wie soll denn der andere mit einem klarkommen? Also auch dieses alleine zu sein, ist nicht einsam zu sein. Aber für viele ist das gleichbedeutend. Ja, wie ist man sich selbst Gesellschaft genug oder hat dann interessante Hobbys oder so etwas? Ne? Also da gibt es so viele schöne Sachen, was wir machen können. Das ist toll. Also wir sind nicht hilflos.
Es gibt ja auch Einsamkeit neben einem anderen
Menschen.
Ist
so ein großes Thema,
die ist
meine
eigentlich
Güte.
Viel schlimmer als allein sein und dann, gut, sich eben auch manchmal einsam zu fühlen. Aber einsam sein neben einem anderen Menschen, finde ich, tut viel mehr weh.
Oh ja, Oh ja, ich weiß, wovon du sprichst. Mhm. Also im Trubel einer Familie sich einsam zu fühlen, ist schon sehr hart, ja. Mhm. Und das ist so eine schreiende Einsamkeit. Aber ich glaube, das Thema Einsamkeit draußen ist so viel größer, als ich es je ahnte. Das merke ich auf meinem Kanal und so.
Also, was du an Feedback bekommst?
Ja, mhm. Also auch von jungen Leuten. Was weiß ich, die haben wegen des Jobs die Stadt gewechselt, kennen da keinen. Und wie komme ich da ran? Und da gibt es so viele kleine Möglichkeiten. Also das ist, ich glaube, ich erwähne jetzt hier schon zum zweiten oder dritten Mal mein Buch, das ist gar nicht absichtlich gewesen.
Das ist total in Ordnung.
Aber dass es da wirklich ein ganz großer Teil ist mit wirklich praktischen Beispielen. Was kann ich machen? Was weiß ich, das geht ja hin bis fast schon menschenscheu, fast schon sprachlos werden oder so. Ne? Vielleicht kann man da im Tierheim helfen oder so etwas. Was kann man für kleine Schritte machen? Oder man kennt vielleicht 2, 3 Leute und möchte diesen Kreis aber gerne erweitern. Aber wenn ich jetzt Frau XY anspreche und sage, wollen Sie nicht heute Nachmittag zum Kaffee kommen? Und dann ist das aber doch nicht so das Wahre. Mhm. Dann ist das immer so ein bisschen unkommod. Und wenn man aber jetzt sagt, okay, jeder bringt noch einen Fremden mit und wir treffen uns irgendwo oder in einem Café auch oder so, dann ist das viel unverbindlicher. Und vielleicht ergibt sich daraus was und vielleicht auch nicht, dann ist es aber nicht schlimm. Also, dass man da so kleine Wege findet, was kann ich machen oder das Ehrenamt hat ja genauso einen schlechten Ruf wie das Alter, ne? Oder fast so einen schlechten Ruf, ist auch so komisch belastet. Da höre ich oft, dass sie sagen, nee, also mein Leben ist schon schwer genug und dann mag ich mich nicht noch mit so schwierigen Fällen befassen, weil denen immer dann, was weiß ich, Obdachlose oder Schwerkranke so vor Augen sind. Aber ich sag mal, jeder Ruderverein oder was weiß ich, wo man mal irgendwo tätig war, die brauchen Ehrenamtliche, was weiß ich, die da 2-mal im Jahr das Equipment durchsortieren oder so. Also das Internet ist da fantastisch aufgestellt. Das kann man nach Postleitzahlen googeln. Und ich habe zum Beispiel in Berlin ein Mega-Beispiel gesehen. Engel für einen Tag. Da brauchte eine Schulklasse eine Begleitung, um einen Flugsimulator auszuprobieren. Ist das nicht mega stark?
Auch mal was ausprobieren.
Also ja, also sowas mal zu machen. Also das ist, das läuft auch unter Ehrenamt und so etwas. Also, man kriegt das nicht bezahlt, sondern man ist dabei. Aber ich meine, wie viel Freude steckt denn da drin? Also das ist doch hammermäßig, ne? Also da mal zu gucken und da ist eben wirklich, es gibt es ganz viele praktische Beispiele oder dieses Lesepate in Hamburg gibt es das an Schulen, aber mittlerweile auch schon in anderen Städten in Deutschland, wo Kinder einem dann da vorlesen sollen, um so ein bisschen die Sprache besser zu lernen und man korrigiert so ein bisschen die Aussprache oder so. Und da entwickeln sich, wie ich einfach aus der Praxis weiß, nachher auch so ein bisschen liebevolle Freundschaften vielleicht zu dieser 10-Jährigen oder 12-Jährigen oder was weiß ich. Und dann sagt man vielleicht auch mal, Mensch, ich komm zu mir nach Hause, ich mache uns einen Pfannkuchen oder irgendwie sowas. Also das mag sich daraus entwickeln, aber es gibt auch welche, die sagen, bei mir kommt keiner in die Wohnung oder so. Ne? Die, also,
gut, das
ist auch in Ordnung. Dann trifft man sich, was weiß ich, in Räumen der Schule oder was weiß ich auch. Von der Sparkasse gibt es auch meistens so Ecken, wo man sich hinsetzen kann und dann sagt man vielleicht erstmal, was man vorhat und fragt danach, geht das, dass wir hier mal eine halbe Stunde sitzen und mir liest jemand was vor oder so. Also da gibt's Wege ohne Ende, aber auch da, die Verantwortung liegt bei uns selber. Es kommt keiner vorbei und holt uns aus der Einsamkeit. Also eigentlich kann man ja auch so sagen, das hat der liebe Gott unglaublich clever eingerichtet, ne? Nicht, wenn ich sage, ach Mensch, hier kommt keiner und macht mich glücklich, sondern wenn ich zu anderen gehe und die glücklich mache, dann werde ich selber glücklich. Da gibt's richtig statistisch tolle Zahlen dazu. Das sind die glücklichsten Menschen, die anderen helfen. Also, nur los. Ein anderes großes Thema. Diese Verletzung loszuwerden.
Ja.
Also das ist
im
das
Rückblick
Thema, nehme
aufs
ich ja,
Leben, meinst du? Also die
bitte,
Verletzung,
ja, was das Leben, was manchmal in der Kindheit passiert ist oder so. Ich getraue mich ja so, ich bin ja auch als Redner unterwegs und da hatte ich so einen Führungskräftekongress und da habe ich das Thema auch angeschnitten. Also Mobbing und sowas. Ich mache es dann so ein bisschen firmenmäßig so, dass das da besser reinpasst in den Content. Mhm. Und da dann zu sagen, wie macht man das? Wie wird man das los? Und ich musste das in meinem Leben oft üben, aber der erste große Schlag sozusagen war Mobbing. Obwohl ich freie war, war ich in einen Firmenkomplex eingebunden und jemand hatte da Lügen über mich erzählt. Also das war sehr bitter für mich. Ja. Also Dass sie gelogen hatte, das war eine Sache, aber dass die andere Seite das geglaubt hatte, die mich schon länger kannte.
Das hat mich so verletzt.
Also ich hätte am liebsten den Auftrag hingeschmissen, aber ich brauchte das Geld. Und dann war mir klar, also diese Wut, mit der ich ja jeden Morgen in die Firma fuhr, das kann nicht wahr sein. Ich muss ihm verzeihen. Und das war nur im Kopf. Ich verzeihe ihm. Das habe ich null gefühlt. Ich hätte immer, wenn dieses unglaublich kreative Gedankenkarussell, wie man dem jetzt vor Schienen beitreten könnte, wie man den in die Pfanne hauen könnte. Also ich wusste gar nicht, wie viel Kreativität oder fast schon kriminelle Kreativität ich da an den Tag legte. Immer wieder, nein, ich verzeihe ihm. Also es ging darum, die eigenen Gedanken zu stoppen, die ja das Leid auch verursachen.
Ja.
Und dann irgendwann war das so, was weiß ich, im Bauchgefühl oder im Herzen, wo immer man das jetzt einsortiert, angekommen. Und ich konnte danach wirklich in Frieden und harmonisch mit dem zusammenarbeiten. Also das hätte ich vorher nie für möglich gehalten.
Unglaublich. Also wenn du jetzt auch, ich muss nochmal nachfragen, du hast bei deiner Rede vor deinen Zuhörern auch über das Thema Mobbing.
Ach ja, Entschuldigung, da habe ich den Faden verloren. Genau.
Nee, aber gar nicht, das passte ja dazu. Du hast ja in deiner Geschichte an diesem Beispiel jetzt gerade aufgezeigt, wie du durch so eine innere Veränderung und durch die Veränderung der inneren Haltung das bewältigt hast.
Genau.
Jetzt gibt's ja sehr, sehr krasse Mobbingfälle, wo man vielleicht doch auch, wo es erforderlich ist, doch nochmal andere Personen mit reinzuholen.
Ein Mediator oder so etwas, ne?
Ja,
ja klar.
Genau. Und wo vielleicht es auch so eine Schwere hat, dass eigentlich vielleicht auch eine Person nicht mehr haltbar wäre eigentlich in der
Also die Firma. Frau, die da so gelungen hat, die ist gegangen. Die war mir aber gar nicht so wichtig. Aber dass der andere das geglaubt hatte, da habe ich lange dran geknackt.
Okay, verstehe.
Da fühlte ich mich so verletzt. Mhm. Und okay, ich war letztendlich irgendwie über viele Jahre in diesem Projekt involviert und als ich dann ging, hat man mir eine Abschiedsrede gehalten und dann habe ich eine Gegenrede gehalten und habe mich dafür bedankt. Ich meine, hatte eh jeder mitgekriegt, ne? Die Wände, das knallt ja von den Wänden, ne? Was da für ein Stunk war zwischen uns.
Und du hast dich bedankt für?
Für diese Erfahrung, dass ich nicht für möglich gehalten habe, dass wir danach wieder so toll zusammenarbeiten. Und da hat er auch nochmal das Wort ergriffen. Ja, also es war wirklich einprägsam. Aber um doch nochmal zurückzukommen auf diesen Führungskräftekongress, es kam danach so ein, was weiß ich, CEO zu mir und sagte, nie hätte ich für möglich gehalten, dass ich die Verletzungen aus meiner Kindheit nochmal loswerde. Danke, dass Sie mir gezeigt haben, wie es geht.
Wie
er hat
schön.
Gedacht, er müsste damit sterben. Und das ist ja auch wirklich so, wir tragen das ja im Rucksack mit uns rum. Die Menschen, die das verursacht haben, die leben vielleicht schon gar nicht mehr.
So ist es.
Mhm. Und ne, du hattest das vorhin eben auch gesagt, es ist in unseren Gedanken und wir haben die Wut
wir
leben das und so, ne? Und davon aber frei werden zu können mit mechanischen Gedankenstoppern. Also, wie das Schritt für Schritt geht, ist natürlich, kann man auch ausführlicher erklären, aber das wird jetzt etwas zu weit gehen. Aber wirklich mit dem Nein, ich verzeihe ihm. Nein, ich verzeihe ihm. Und dann werden die Gedanken ruhiger. Dann tritt Frieden ein irgendwann. Aber das dauert, also bei mir hat das, glaube ich, 3 Monate gedauert, bis das dann soweit war. Ganz genau.
Ja, und das ist ja für die Schwere des Ereignisses sogar schnell. Wenn du gerade ansprichst, dass wir manche Dinge unser Leben lang immer weiter tragen.
Ja, aber es gibt natürlich viel schwerere Verletzungen. Und was weiß ich, Missbrauch in der Kindheit oder was weiß ich da. Ne?
Also und selbst da ist irgendwann der Schlüssel,
das
zu sagen, nicht vielleicht, dass ich der Person verzeihe, aber dass ich eine Entscheidung treffe, dass es mich nicht mehr beeinträchtigt.
Also darf ich da das Wort Verzeihen mal aufpolieren? Das
ja,
hat
gern.
In Deutschland einen falschen Ruf oder wir müssten eigentlich 2 Wörter haben. Da, Verzeihen bedeutet in diesem Fall nicht klein beigeben.
Und nicht gutheißen.
Und nicht schönreden. Der hatte selbst eine schlimme Kindheit und der konnte das nicht besser. Oder irgendwie. Nein, die Handlung bleibt so kriminell, die Person bleibt so bescheuert, die muss das auch gar nicht erfahren, dass ich ihm verziehen habe. Das hatte da der Kollege auch nicht erfahren.
Mhm.
Und sondern ich werde frei davon. Ich selber befreie mich durch Verzeihen. Das ist der Unterschied.
Ja.
Und bei uns heißt es immer noch, ja, wenn ich dem verzeihe, dann gebe ich dem ja recht, dann gebe ich klein bei und so. Nein,
es ist nicht
das ist
gut
Stärke.
Heißen.
Verzeihen ist Stärke. Es macht mich frei. Und unabhängig.
Großer Satz.
Ja, tschakka. Oh, wir gehen ja aber hier durch die Themen. Meine Güte, ne?
Aber
ist das
jetzt
zu
lass
wild? Also
wunderbar. Und jetzt lass uns da, du gerade das mit diesen Sätzen gesagt hast, ist ja einer deiner Tipps. Können wir so ein bisschen so am Schluss wie so eine Handvoll Tools, eine Handvoll. Wo du sagst, das sind so meine ja. Top 5. Wenn ich mit den Sachen durchs Leben gehe, habe ich schon ganz schön viel geschafft.
Also einmal ist es sicherlich die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Das ist das Thema Geheimverträge, was wir vorhin so ein bisschen hatten. Das scheint mir ein Schlüsselthema zu sein. Ich merke schon, ich stehe jetzt maßlos unter Druck, hier 6 Sachen mir auszuwählen.
So ist das jetzt. Wow. Genau, dann diese Sätze mit den diese Gedankenblocker.
Ja, mit dem Verzeihen oder dass ich nicht denken muss, was bei mir im Kopf aufploppt. Das war eine wichtige Erkenntnis. Ich hatte wirklich in meinem Büro ein großes Schild mir selbst gemalt. Gedankendisziplin. Und dann fragt mancher, der reinkam und sagte, was bedeutet das? Ich sage, ich will das nicht denken. Ich muss das auch nicht denken. Ne? Also natürlich kann ich heute schon mir viel schneller auf die Schliche kommen, wenn ich so einen Quatsch denke. Oder dieses ewig bewerten, andere bewerten, die mich überhaupt nicht zu interessieren haben. Zack, denke ich, willst du das denken? Nein.
Da haben wir das dritte, nicht bewerten.
Und dann, wie komme ich aus dem Gedankenkarussell raus, wenn ich nachts wach liege?
Ja.
Das,
bitte da sag was dazu.
Hat mein Gegenüber gerade ganz große Augen, genau. Sie kennt das vielleicht irgendwie schon mal. Da hat die Hirnforschung so einen tollen Tipp. Ich bin da so ein großer Freund von Professor Hüter, also den darf ich hier zitieren. Wenn man 3 Minuten konzentriert an etwas anderes denkt, dann ist man raus. Und zwar mache ich das so, dass ich in die Vergangenheit gehe, was ein schönes Ereignis und ne, was war da für Wetter? Haben da die Vögel gezwitschert? Was hatte ich für Schuhe an? Gab es da noch andere Personen? Spielte da Musik? Also richtig reinkriechen in das Thema. Und aus meinem Kanal kriege ich den tollen Tipp, das kannst du auch für die Zukunft machen. Wer hat als nächstes Geburtstag? Backe ich ihm Kuchen? Hat der eine Allergie gegen Nüsse? Was schreibe ich für ein Gedicht dazu? Und sowas alles. Dann hat man schon ein Zukunftsprojekt abgearbeitet. Finde ich auch ganz toll. Aber dann ist man wirklich raus. Und dann gibt das da oben Ruhe im Karton. Du hast leider aufgehört, hier mir die Finger zu zeigen.
Genau, 4 Sachen hatten wir jetzt schon. Ich würde noch einwerfen, den Tag begrüßen mit dieser Neugier.
Genau. Morgens, das finde ich auch ganz, ganz zauberhaft. Was erwartest du eigentlich von dem Tag? Geht dir da morgens im Badezimmer oder beim Aufstehen schon durch den Kopf? Oh, nachher habe ich das Meeting, oh Gott, und dann ist Herr Meier dabei oder, Entschuldigung, Müller, Schulze, was weiß ich alles. Ich will hier keinen Namen alleine irgendwie komisch
diskriminieren.
Hinstellen. Genau, oder ist da womöglich die schlimme Greta dabei oder wie auch immer. Also, um auch meinen Namen da nochmal in Misskredit zu bringen. Oder freust du dich darauf? Mhm. Denn egal, was du denkst, du wirst recht behalten. Das ist auch nochmal ein wichtiger Satz. Den jetzt die Hirnforschung messen kann, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und wenn du da mal überlegst, wie denkst du über den Tag, den du vor dir hast oder über eine Altersperiode, wenn du denkst, Alter ist doof, wird dein Gehirn alles dran setzen, damit du recht behältst. Also da haben wir ein so tolles Instrument da oben. Wir müssen nur die Blickrichtung ändern und dann wird das Gehirn alles tun, damit ich recht behalte. Also dieses pessimistische Denken, das spielt ja alles mit rein. Also wir haben die Sätze schon lange und ich schreie dann immer begeistert, juhu, wenn die Hirnforschung das jetzt auch messen kann. Die kann das wirklich messen. Also da oben Herr im Oberstübchen zu sein.
Liebe Greta, das ist mein Satz des Tages. Das finde ich. Und mit diesem Satz möchte ich das sagen, wiederholen wir jetzt nochmal. Dein Gehirn wird alles dazu tun, dass du recht behältst. Also überleg dir gut, was du denkst.
Ja,
über dich,
genau.
Über dein Leben, über Richtig, den Tag, genau. Der vor dir liegt und über die nächsten 30 Jahre.
Halleluja. Genau. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht Juhu. Dir zu.
Ich stelle immer noch am Schluss eine Frage, die muss ich dir natürlich auch stellen.
Oh.
Was ist für dich persönlich Glück?
Ich definiere 2 Formen von Glück. Einmal dieses Partyglück, dieser Moment, dieses sich wegen einer Sache unglaublich freuen. Ach, ich muss 3 definieren, dann gibt es eben auch noch, da habe ich Glück gehabt. Ne? Da bin ich gerade noch mit dem Auto dran an der Mauer lang vorbeigekommen und so. Aber das andere Glück ist dieses Innere. Und da gibt es ein Glücklevel, da gibt es auch eine Forschung dazu, aber du willst bestimmt ganz kurz. Also, ich kann gucken, was zieht mich runter? Angst, Verletzung. Ich kann angstfrei leben und so etwas. Und was kann ich tun, damit mein Glückslevel dauerhaft steigt, damit ich morgens so aufwache mit diesem Kribbeln im Bauch, was du vorhin geschildert hast? Nur eins haue ich raus und das ist Dankbarkeit.
Ja.
Hingucken, was man hat und dann gibt es da das dauerhafte Glück, dieses so morgens gar nicht wissen, wieso eigentlich, aber man weiß, es wird cool, ne, wie Kindergeburtstag. Man weiß nicht, was man geschenkt kriegt, aber man weiß, es wird ein richtig toller Tag. Da kommt irgendwas, da wird was Tolles kommen. Und so in den Tag zu starten.
Juhu.
Ja.
Liebe Greta Silber, vielen, vielen lieben Dank für
das schöne Gespräch. Oh, ich danke dir so sehr. Das ist ja so ineinander, als hätten wir es zusammen gestrickt sozusagen. Ne? Die Themen, schon. Eins kam aus dem anderen hervor. Vielen Dank dafür. Ganz, ganz toll.
Dankeschön. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die 5 Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön sagen wir zwei dafür, Greta und ich. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.
Tschüss.